Wie ist das so? Du hast es ja ein paar Mal erlebt. 3 Wochen arbeiten und dann Champs-Élysées. Wie fühlt sich das da an?
Besondereres, würde ich sagen, gibt es halt nichts vielleicht im Radsport in der ganzen Saison. Wenn du da das erste Mal auf die Champs-Élysées oder durch den Louvre durchfährst, das ist schon, ja, High-End. Und habe halt noch einen Tag vorher gesagt, zu Judith, glaube ich, auch, ja, morgen sieht er mich dann als Großaufnahme im Fernseher wahrscheinlich. Und hat dann auch geklappt.
Wie ist das bei dir zu Hause, wenn du mit deiner Frau oder Kindern irgendwo hinfährst? Haben die überhaupt noch Bock, mit dir zu fahren? Oder bist du da immer zu schnell? Und immer, Papa, fahr langsamer.
Leider fahren sie gar nicht so gerne. Die Beine tun dann relativ schnell weh. Also zu Hause fahre ich meistens alleine Fahrrad.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge Nummer 18. Auch dir ein herzliches Hallo.
Hallo Martin, du schon wieder.
Ja, so läuft das, ne?
Jede Woche neu.
Ja, es ist schön, es ist wunderschön. Und heute wird es noch schöner, denn wir sind wieder zu dritt. Wir haben einen tollen Interviewgast am Start. Heute ein Radprofi, eigentlich aus Eisenhüttenstadt, schon lange in und um Berlin zu Hause. Roger Kluge ist 5-mal die Tour de France gefahren, war 4 Jahre der Edelanfahrer für Supersprinter Caleb Ewan beim World Tour Team Lotto Soudal, hat ihm und der Equipe dadurch sehr vielen Siegen verholfen. Roger ist selber Etappensieger beim Giro d'Italia, hat unzählige Siege auf der Radbahn eingefahren, inklusive einiger Europa- und Weltmeistertitel. Seine olympische Silbermedaille will er nächstes Jahr in Paris vergolden und wir freuen uns gleich auf Roger Kluge. Ein richtig cooler Typ.
So geil, dass er da ist.
Vorher müssen wir aber über eine andere Sache reden. Ich habe ja gerade Tour de France schon angesprochen. Hast du die neue Route gesehen, die vor ein paar Tagen, Wochen veröffentlicht wurde?
Natürlich habe ich die neue Route gesehen.
Und was fällt auf? Ziel ist nicht in Paris.
In Paris.
Auf der Champs-Élysées, sondern es ist
Monaco.
Ein Zeitfahren.
Wie Zeitfahren?
Nee. Einzelzeitfahren.
Ist das Ziel?
Ja.
Nein.
Ja.
Und das in Monaco, ne? In Monaco.
Wie geil ist das? Also von Monaco nach Nizza. Und bei mir kam dann gleich 1989 die Tourentscheidung um ein paar Sekunden auf den letzten Metern. Greg LeMond besiegt Laurent Fignon.
Ja, aber dann gilt ja die Regel nicht mehr. Auf der letzten Etappe wird nicht angegriffen.
Nein.
Na, ist es wirklich ein Einzelzeitfahren?
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Oh mein
also wie
Gott.
Gesagt, das gab es halt schon mal, damals dann 89 auf der Champs-Élysées. Um 8 Sekunden hat Greg LeMond da das gelbe Trikot übernommen und ja, die Grand Nation hat getrauert, dass der Franzose Laurent Fignon damals verloren hat. Guckt es euch bei YouTube an, es ist ein mega krasses Finale, wird in einigen Dokus irgendwie wunderschön drüber berichtet. Es gibt auch eine ganz aktuelle Doku über Greg LeMond, die heißt The Last Rider, also absolut Wahnsinn, was da alles passieren kann und ich freue mich drauf, denn sowas sieht man nicht alle Jahre bei der Tour de France.
Nee, das ist auf jeden Fall spannend und der Start ist diesmal in Italien.
Auch schön.
Auch schön, schön. Ne?
Ich habe übrigens mir diese Tour auch nochmal auf diesem Urlaubsaspekt, unter diesem Urlaubsaspekt angeguckt, weil du hast mich ja so heiß gemacht. Ich will unbedingt zur Grand Tour nach Frankreich und was jetzt auffällt, von Deutschland aus ist da alles ein bisschen weit weg. Das Einzige, was so relativ nah dran ist, ist Dijon. Das wäre dann 3 Stunden mit dem Auto von Freiburg aus, mit dem Fahrrad ein bisschen länger. Italien, hast du gesagt, ist auch mit dabei. Turin, Rimini, Florenz, kann man auch einen kleinen Italienurlaub mit verbinden. Und aus Urlaubssicht wären vielleicht Etappe 17, 18, 19 und 20 sehr, sehr interessant. Da ist alles inklusive Finale im Umkreis von so circa 3 Autostunden alles auch mit dem Fahrrad erreichbar. Also vielleicht.
Wenn man schon hinfährt dieses Mal, erst in die Alpen und dann runter ans Mittelmeer und gucken, ach nee, die sind ganz spät in den Alpen und dann geht's runter zum Mittelmeer und dann kommt das Finale, ja.
Und dann ist Monaco und Nizza.
Ja,
Zeitfahren.
Bam, tschakka.
Und dann nochmal rein ins Mittelmeer.
Ja, husch, husch. Komm, schlag ab hier.
Ach, willst du mitkommen?
Aber
musst du ein bisschen trainieren.
Wieso denn?
Ne, wir fahren ein bisschen flotter, ne? Ist eine Tour, da müssen wir richtig zeigen, was wir können. Ja, also das dann im Jahr 2024, nächstes Jahr, ist ja nicht mehr so lang hin.
Ist nicht mehr so lange hin.
Nach diesem Winter kommt dann nur noch Sommer.
Deswegen sind wir ja auch schon voll am Machen, ne, mit unserem Schuhtest und Handschuhtest.
Wir bauen jetzt die Form auf für das nächste Jahr bei der Tour de France. Yes. Das ist geil, oder? Wir arbeiten jetzt Form für die Tour.
Merkt ihr was? Ja, wir überlassen nichts dem Zufall.
Roger Kluge, der Radprofi aus Ludwigsfelde, will nächstes Jahr zum 5. Mal zu den Olympischen Spielen. Das Ziel, Gold in Paris auf der Radbahn.
Auf der Bahn.
Und zwar im Zweier-Mannschaftsfahren, dem sogenannten Madison. Findige Leute merken, Madison Square Garden in New York City, hat das was miteinander zu tun? Ja, absolut richtig, kommt von dieser Sportart. Zuletzt hatte er zum Beispiel mit seinem Partner Theo Reinhardt das Berliner Sechstagerennen und die Europameisterschaft gewonnen. Dazwischen sind natürlich jetzt auch schon wieder ganz andere Sachen gewesen. Die Straßenkarriere mit Tour de France ist erstmal vorbei, aber die Konzentration liegt voll auf Bahnradsport. Vorhang auf für Roger Kluge.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Roger.
Hallo.
Du bist gerade auf Mallorca zum Trainingslager. Hast du da schon den Leuchtturm gesehen, Cap Formentor auf Bestzeit gefahren? Erzähl mal, wie läuft's gerade bei dir da?
Den habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Den hatte ich ursprünglich heute als Plan, aber letztendlich kam ein Café dazwischen, was nicht so lange offen hatte, da heute Feiertag ist. Und dann war Cup einfach nicht erreichbar oder nicht erreichbar innerhalb der Zeit. Das heißt, ich bin halt ein bisschen wieder schon eine Runde gefahren, aber so ein bisschen zickzack irgendwie mit dem Wind gespielt. Und deswegen, Leuchtturm habe ich nicht gesehen, aber trotzdem sonst recht viel. Von Andratsch bis nach Arta und von Küstenstraße bis nach Polenza hat es irgendwie schon gereicht.
Aber heute, wir haben schon gestalkt bei Strava, 205 Kilometer. Wie hast du dich belohnt beim Bäcker, beim Café? Was gab es denn für dich Leckeres?
Wir waren im Manacor. Saar Bakery heißt der. Kann ich empfehlen, war das erste Mal da. Und leckere Zimtschnecken gab es dort, sehr guten Cheesecake und natürlich auch sehr guten Kaffee. Also ein Cheesecake, zwei Zimtschnecken und eine war noch to go in der Trikottasche. Die wurde dann anderthalb Stunden später gegessen.
Radprofi muss man werden, weil dann kann man alles essen.
Ja. Das kostest du ja auch voll aus, das weiß ich ja. Wie lange bist du schon im Trainingslager?
Ist jetzt der 10. Tag.
Sag mal, wie ist denn das Trainingslager jetzt? Läuft das anders ab als zu deinen Zeiten, als du Tour de France gefahren bist?
Nicht wirklich, weil selbst als ich Straßenprofi war und ich habe halt im Oktober, November selbst angefangen, so meist mit einem privaten Camp mit ein paar Freunden, da ging es halt auch einfach nur Kilometer sammeln, noch ohne groß Inhalte, hauptsächlich Grundlagen, Ausdauer, Aufbau halt. Auch viel mehr war es jetzt hier nicht. Ich war mal in den Bergen, bin da mal ein bisschen Kraft am Berg gefahren quasi. Aber noch nichts Wildes. War wirklich das erste Basic-Trainingslager. Und jetzt kommen die nächsten Steps dann, die nächsten Wochen und Monate.
Und hast du dein eigenes Fahrrad mitgenommen im Koffer oder war es ausgeliehen?
Ja, genau. Also Giant-Rad vom Team in dem sehr schönen E-Bock-Koffer vom Team. Und heile angekommen, hat die ganzen 9 Trainingstage oder Fahrradtage gehalten. Ist jetzt schon wieder verpackt. Also bevor es in die Dusche ging, habe ich mich gleich ans Rad geschmissen und erstmal das wieder in den Koffer gepackt.
Und mit wem trainierst du vor Ort? Was seid ihr für eine Gruppe? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ich bin ja eigentlich privat ins Trainingslager gegangen. Also nicht eigentlich, ich bin privat alleine, weil das halt auch einmal mit Theo, mit meinem Partner, nicht zeitlich gepasst hat. Und auch mit der Planung vor der Nationalmannschaft war mir das ein bisschen zu spät. Die ist heute da oder gestern gekommen. Ich habe es heute kurz gesehen auf dem Rad. Aber die bleiben halt länger und ich wollte gerne nochmal nach Hause, damit ich vor dem Gent-6-Tage-Rennen nochmal eine Woche zu Hause bin und nochmal auf die Bahn kann. Deswegen war ich jetzt hier privat quasi da, habe mich beim MA13 in Sineo eingecheckt. Das ist vom ehemaligen Radfahrer Jan-Erik Schwarzer. Der hat seit vielen Jahren hier halt ein Haus, wo er Zimmer, Apartments vermietet. So ein bisschen Gemeinschaftsleben, gemeinsame große Küche unten. Jeder hat sein eigenes Zimmer und wenn es passt mit den anderen Gästen, dann geht man halt zusammen essen, man kocht zusammen und also ist eigentlich ganz, viel angenehmer die Atmosphäre als halt im Hotel, wenn man sich dort mit 100, 200 anderen Gästen irgendwie beim Essen Tisch teilen muss oder das Buffet teilen muss. Und
wenn du Grundlage fährst, was hast du da für eine Durchschnittsgeschwindigkeit?
Da stand jetzt 32,7 am Ende heute. Jetzt muss man halt sagen, es war sehr windig, also am Anfang, wo ich die 2-3 Intervalle gefahren bin, war er im Gegenwind und dann halt clever gefahren mit dem Wind, viel Rückenwind mitgenommen. Dann hatte ich zwischenzeitlich einen 36er Schnitt, glaube ich, an der Kaffeepause. Dann wurde es ein bisschen welliger, dann ging der Schnitt nicht wirklich hoch und zum Rück musste man halt im Gegenwind. Dann habe ich wieder bis auf, 32,3 verloren und habe noch mal ein bisschen wieder hochgekriegt. Aber Geschwindigkeit ist halt relativ, ne? Ist ein bisschen besser.
Ja, genau. Ja gut, aber für jeden, der jetzt irgendwie mal Lust bekommen hat, mit Roger Kluge eine Grundlagen-Ausdauerrunde zu drehen, der weiß, da steht auf jeden Fall eine 3 vorne, wenn nicht eine 4. Schön.
Ja, das stimmt. Ist aber auch geschuldet, also man sagt es immer noch, viele Fans oder Hobbyfahrer, die mal mitfahren wollen, haben immer gleich Angst und denken, wir fahren eine 40. Weil Profis assoziiert man damit, dass die halt irgendwie so schnell fahren. Was aber eigentlich übertrieben ist. Also man kann schon auch immer sagen, der 30 kommt schon noch grob hin. Aber über die letzten 10 Jahre ist halt dem Material geschuldet wahrscheinlich wirklich, dass wir auch 31, 32 jetzt auch im Winter fahren. Manchmal ist es im Sommer bei schönem Wetter wenig an, so wie hier. Dann fahren wir halt einen 32er Schnitt, wenn wir dann auch Intervalle haben. Aber jetzt im Winter zu Hause kann auch mal sein, dass ich mit dem 29er nach Hause komme, weil Thermosachen an, kalt. Aber das Material, ob jetzt Laufräder oder Aerodynamik, das führt halt doch dazu, dass es die letzten 10 Jahre wahrscheinlich auch im Training 1-2 km/h im Schnitt dazugekommen sind, ohne dass die Leistung wirklich gestiegen ist.
Wie ist das bei dir zu Hause, wenn du mit deiner Frau oder Kindern irgendwo hinfährst? Haben die überhaupt noch Bock, mit dir zu fahren oder bist du da immer zu schnell und immer, Papa, fahr langsamer?
Ja, die fahren, leider fahren sie gar nicht so gerne. Also die Große fährt noch zur Schule wenigstens mit Fahrrad. Aber wenn wir mal, ja, es kam 2-3 Mal vor, da habe ich es halt mal auf eine, wie weit waren das, vielleicht 20 Kilometer, mal so geguckt, was geht, ob sie halt doch mal ein bisschen gleichmäßig länger die Geschwindigkeit hochholen kann. Aber dann war sie halt schnell schon anstrengend. Und ja, meine Frau, die würde schon gerne, ist aber auch gerade nicht in bester Form, sage ich mal. Die Beine tun dann relativ schnell weh. Also jetzt zu Hause fahre ich meistens alleine Fahrrad. Da kommt leider, also zumindest bei der Familie kommt keiner mit.
Wie ist denn das jetzt so? Du hast ja letztes Jahr offiziell deine Radprofi-Karriere beendet. Jetzt hast du nur noch eine Disziplin. Jetzt konzentrierst du dich aufs Bahnradfahren. Macht das die ganze Sache jetzt einfacher, als wenn man vorher immer die ganzen Jahre 2 Disziplinen hatte?
Muss ich ein bisschen widersprechen. Also ich weiß, es stand so mal in den News offiziell die Radkarriere beendet oder Straßenradsport, aber ich fahre ja immer noch auf der Straße. Ich fahre auch noch Straßenwettkämpfe. Okay. Also ich bin halt nicht mehr in der ersten oder zweiten Liga unterwegs, aber hätte dies Jahr die Chance gehabt mit dem Team, weil wir sind als Team gefahren, bei der Deutschlandtour mitzufahren. Und das würde ich einfach mal sagen, solange man noch bei der Deutschlandtour sich mit den größten Teams messt, ist man jetzt auch keine Amateurtruppe, sondern wir sind ein kleines Profiteam, halt in der sogenannten dritten Liga im Kontinentalbereich. Und die Straße ist immer noch extrem wichtig, auch für meine Bahnziele, die ich noch habe.
Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, beziehungsweise als wir gesprochen haben im Interview beim ultraguten Radiosender Flux FM, da kamst du gerade aus der Charité vom sportphysiologischen Untersuchung und du meintest, Gold in Paris, das ist so das nächste große Ziel. Wie viele Schritte bist du dem denn jetzt näher gekommen?
Ganz kleine Schritte. Wie gesagt, es war jetzt gerade frisch nach der Offseason. Wurde quasi wieder alles resettet. Also ich habe 3 Wochen frei gemacht im September und habe dann jetzt am 3. Oktober bei dem Lila Logistik Charity Bike Cup wieder angefangen. Aber von Paris bin ich noch viele Schritte entfernt. Also das ist schon noch ein langer Weg. Da gibt es viele Zwischenstationen und der ist jetzt sehr wichtig hier, der erste Baustein, aber noch lange nicht der letzte.
Jetzt geht ja die 6-Tage-Rennen-Saison los. Ist das für dich auch ein wichtiger Baustein auf diesem Weg? Oder werden die einfach so als normale oder Trainingseinheiten oder was auch immer mit eingebaut?
Nee, Trainingseinheit ist leider ein bisschen untertrieben. Also die sind auch sportliche Zwischenziele. Nicht unbedingt Ziele, aber sie gehören dazu. Sind einfach Rennkilometer. Jetzt im Winter gibt es keine Rundfahrten. Also nur in Übersee irgendwo oder auf der südlichen Halbkugel vielleicht, aber hier in Europa kann man halt keine Straßenrennen mehr fahren und die Bahnrennen, 6-Tage-Rennen gehören seit vielen Jahren auch in meinem Programm halt im Winter. Sie kommen vielleicht ein bisschen früh, weil man einfach jetzt in 2 Wochen geht Gent los. Ich fühle mich ganz gut, aber ich habe noch nicht die große Form, um dann da gleich auf Anhieb irgendwie um Sieg mitzufahren. Es ist immer schwer, also für Theo und mich da irgendwie. Die Belgier oder Holländer sind dann irgendwie immer schon, klar ist deren Heimrennen, ein bisschen motivierter. Die haben vielleicht doch schon die eine oder andere härtere Einheit in den Beinen und sind dort ein bisschen besser drauf als wir. Also letztes Jahr halt gutes Beispiel, wir haben in Gent sehr gelitten. Wir haben in Rotterdam, noch nicht viel besser zurechtgekommen, haben immer noch gelitten. In Grenchen dann kurz vor Weihnachten war es schon ein bisschen besser. In Kopenhagen vor Silvester war das, da ist noch so ein Rennen gewesen. ging es jetzt nicht schlechter, aber immer noch nicht viel besser. Selbst Berlin hat sich noch irgendwie schlecht angefühlt, auch wenn wir dort gewinnen konnten. Aber einen Monat später oder eine Woche später bei der EM haben wir halt gewonnen. Also wenn es drauf ankommt, dann wollen wir gut sein. Aber nichtsdestotrotz sind die 6 Tage dann wichtig. Das sind immer 6 Tage viele Wettkampfkilometer und sie gehören jetzt in dem Aufbau mit dazu.
Sag mal, das Karriereende ist dann ja nun nah. Mich interessiert so, wie machen Radsportler das mit diesem Abtrainieren? Man hört dann immer irgendwelche Jahreszahlen, man muss 10 Jahre abtrainieren, sonst explodiert das Herz in der Brust. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Also jetzt übertrieben gesagt.
Nein. Also Karriereende ist nah. Ich kann es aber noch nicht genau beziffern, ob im 1 Jahr oder 2 oder vielleicht sogar doch noch 3, wer weiß.
Ja, sehr schön. Mach weiter.
Weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, wo das halt so losging mit erstes Mal Olympia und dann Profi geworden. Da kam natürlich auch schon die Frage, und was denken Sie, wie lange? Und da hieß es immer so, bis 40 kann man auf alle Fälle fahren. Also es gab einen Vogt, der war noch nicht so alt, aber es gab halt andere Größen im Profisport, die durchaus, Chris Horner zum Beispiel auch, der Amerikaner, der bis 41, 42 glaube ich immer noch, glaube mit 40 die Vuelta gewonnen sogar nochmal. Also es war einfach so eine Zahl, wo man sagt, okay, im Radsport, in anderen Sportarten ist es vielleicht nicht möglich, aber im Radsport, in einem Ausdauersport kann man durchaus bis 40, wenn man von großen Verletzungen verschont wird und Spaß halt gebraucht wird in so einem Teamsport, durchaus fahren. So, jetzt bin ich nächstes Jahr 38, ist schon knapp an der 40 dran, aber noch fühle ich mich eigentlich in der Lage, was die Ergebnisse zeigen, immer noch mitzufahren, noch vielleicht Medaillen zu holen, also auf der Bahn hauptsächlich. Auf der Straße hat sich halt ein bisschen geändert. Jetzt bin ich nicht mehr bei den großen Profiteams, aber fühle mich auch noch in dem kleinen Profiteam jetzt bei Radnet Oswald irgendwo wohl. Ich habe die Freiheiten auf die Bahn und freue mich aber auch auf Straßenrennen, wo ich vielleicht den jungen U23-Fahrern meine Erfahrung weitergeben kann und auch im Straßenrennen ein bisschen ja, dazu beitrage, dass sie vielleicht Erfolg haben oder sogar ich nochmal selber. Also ich mag mich gerne erinnern, dieses Jahr in Österreich, wo ich mit Theo da war und Theo auf einer Etappe Dritter wird. Also wir haben halt gut zusammengearbeitet. Ich habe meine Erfahrung voll und ganz ausgespielt und ihn in Position gebracht und war ein schweres Finale, leicht ansteigend, aber er hat es halt geschafft, Dritter zu werden. Und als ich dann über den Zielstrich kam, eine Minute später oder zwei, hat mich das echt gefreut. Also so nicht ganz das Gleiche als im Vergleich, wie Caleb die Tour-Etappe gewinnt. Das ist dann nochmal was anderes, aber es hat mich trotzdem gefreut. Ich war mich in der gleichen Rolle wieder wohlgefühlt. Ich konnte helfen für den Teamkapitän und der war am Ende für uns erfolgreich. War ein schönes Ergebnis und wenn ich davon noch mehr erlebe und wie gesagt Nutzen habe, immer noch in der Lage bin zu helfen, würde ich vielleicht sogar noch bis 40 fahren. Aber
von mir aus kannst du auch bis 50 fahren.
Genau, wir wollen das immer weitermachen, sehr gut.
Jetzt hast du gerade Caleb Ewan angesprochen, hast du mit dem noch Kontakt? Weil ihr wart ja so für, weiß nicht, wie lange war das, 4 Jahre, so ein Dream-Team einfach.
Ja, naja, 4 bei Lotto und davor schon die 2 Jahre bei Orica, also eine lange Zeit. Wir haben uns gut gefunden, gute Freunde geworden und ab und zu habe ich ihm dieses Jahr schon nochmal geschrieben, also gefragt, wie die Rennen halt liefen oder wenn mal ein Sieg rauskam, habe ich natürlich gratuliert, hat mich schon gefreut und habe es schon noch verfolgt. Jetzt der Wechsel halt zum australischen Team wieder zurück, auch dort hatten wir kurz vorher Kontakt, also hier und da schreibt man sich nochmal. Aber klar, man sieht sich nicht mehr jede Woche. Ich werde ihn nicht vergessen und ich hoffe, er wird mich auch nicht vergessen. Also falls ich mal in Monaco bin, wo er jetzt gerade ist, oder Südfrankreich, Nizza oder in Australien, dann kann man sich sicherlich immer mal wieder Hallo sagen und vielleicht mal kurz vorbeikommen und ja, quatschen über alte Zeiten oder so.
Wo wir gerade über die Tour de France auch mit sprechen, hast du die Route für das nächste Jahr mitbekommen, mit kein Finale auf dem Champs-Élysées, sondern Zeitfahren an der letzten Etappe. Was ist so deine Meinung dazu?
Ist mal was anderes. Ich hoffe nicht, dass es dass er dann öfters von Jahr zu Jahr wieder wechselt und mal so, sondern dass er dann im Jahr 25 quasi wieder zurück sind zur Champs-Élysées. Weil das ist einfach Prestige, das genau. Ist das, was die Tour ausmacht. Das ist für die Sprinter immer noch die Motivation, doch sich über die letzten Berge zu kämpfen, weil sie da nochmal eine Chance haben.
Das wie ist fühlt das sich das an, auf der Champs-Élysées da zu fahren? Dass
beim Giro Vuelta manchmal gibt es keine Sprintetappe mehr letzte Woche, dann gibt es ein Schlusszeitfahren und muss man sich nicht wundern, wenn die Dicken schon leiden und dann vielleicht aber auch sagen, ja, warum soll ich jetzt noch durchfahren? Also wenn du gerade das Trikot hast, dann bist du halt kaputt, müde und siehst nicht mehr die Motivation, noch dich durchzukämpfen.
Wie ist das so? Du hast es ja ein paar Mal erlebt. 3 Wochen arbeiten und dann Champs-Élysées. Wie fühlt sich das da an?
Schon cool. Also wenn du dann wirklich aufs Pflaster auffährst, oben die Jets über dir rüberfliegen, weiß gar nicht, ob sie dann von entgegenkommen oder von hinten kommen, ist schon, ja, also da ist dann, glaube ich, oder kann jeder auf sich stolz sein, wenn er bis dahin gekommen ist. Es ist einfach eine riesen, ja, eine riesen Belastung bis dahin. Nichtsdestotrotz ist danach nochmal Radrennen, so für 1,5 Stunden. Also der Kurs ist alles andere als leicht. Im Fernsehen mag das immer gar nicht so aussehen, aber es geht doch schon, ist schon fast ein kleiner Berg, kann man sagen, hoch zum Arc de Triomphe. Auf dem Pflaster halt ist er schon extrem anstrengend oder schwer. Aber es ist, ja, ich glaube, was Besondereres, würde ich sagen, gibt es halt nichts vielleicht im Radsport in der ganzen Saison, wenn du da das erste Mal auf die Champs-Élysées oder durch den Louvre durchfährst. Das ist schon, ja, High-End, muss man schon sagen.
Wie war deine erste Tour-Teilnahme damals? War das irgendwie krass anders als alles, was du vorher kanntest? Wie ist das? Kann man das beschreiben?
Definitiv. Also damals war ja schon 2010 meine erste. Also ich hatte gar nicht so viel, eine halbe Saison Erfahrung in anderen Profirennen, Straßenrennen oder so. Aber natürlich dann dort damals beim Team Möhram ausgewählt zu werden, schon die Selektion geschafft zu haben quasi für die Tour, das war schon, ja, hätte ich Anfang der Saison nicht erwartet. Aber letztendlich habe ich es irgendwie geschafft mit guten Leistungen und wurde dann dort für Giolek damals eingesetzt. Also ich sollte ihm halt irgendwie helfen im Sprint. Habe aber eigentlich fast kein Licht gesehen. Also die letzten 50 Kilometer einfach nur um sich selber gekämpft, quasi irgendwie in Position zu bleiben oder vorzukommen überhaupt mal. Aber die Top 20 habe ich selten gesehen. Das hat sich halt über die letzten Jahre, dann bin ich auch ein bisschen besser geworden und dann ging das schon mal, dass man dann irgendwie da vorne präsent war. Aber die erste Tour war halt einfach nur für mich Riesenneuland. Damals ein Rotterdam-Start. Die Massen waren schon echt unglaublich. Ich habe immer wieder gesagt, die erste Etappe dann aus Rotterdam raus. Also es fing mit dem Prolog an und dann die erste Etappe. Wir hatten irgendwie keine Zeit oder nicht wirklich die Chance, mal rechts anzuhalten, um mal Wasser zu lassen, was ja gang und gäbe ist. Man muss halt mal, gerade wenn es warm ist und man trinkt viel. Aber gefühlt, habe ich immer gesagt, waren halt 200 Kilometer lang irgendwie nur Menschen am Straßenrand. Also du hast nicht wirklich eine Lücke gefunden. Vielleicht ganz wenig, aber die Massen auch in den Ortschaften war einfach, ja, ist ja ein Riesenspektakel, es zieht so viele Leute an. Ist es schön? Hier und da wird es mal gefährlich, aber es ist schon beeindruckend, ja.
Heutzutage bist du derjenige, der jungen Menschen Tipps gibt. Wer war das damals für dich?
Die älteren, reiferen waren ein Christian Knees zum Beispiel oder Fabian Wegmann. Ich muss überlegen, wer war noch als Älteres dabei? Linus Gerdemann war noch dabei, der vielleicht ein bisschen Etappenhoffnung waren. Aber so Christian, also Knesi oder Fabian Wegmann waren schon damals so die. Also kann mich schon noch erinnern, du schau einfach, wo denn die ersten Bergetappen waren, schau, wie weit du kommst, spar deine Körner, wie auch immer und wirst es schon schaffen. Also die haben halt schon irgendwie Mut zugeredet, dass es machbar ist, auch damals in jungen und unerfahrenen Jahren irgendwie. Leider habe ich es dann doch nicht bis zum Ende geschafft, da ich halt durch Sturz und Kahnbeinbruch auf der 9. Etappe, glaube ich, also vor dem ersten Ruhetag, hat es dann leider doch mein Aus bedeutet. Gucke ich vielleicht noch ein bisschen traurig hinterher. Ich hätte gern gewusst, ob ich es doch schon im ersten Jahr schaffe und dort schon den besonderen Moment erleben hätte können mit der Champs-Élysées. Aber ich bin zumindest wieder hingeflogen. Damals auch schon mit meiner Freundin Judith. Sind wir 2010 wieder nach Paris und haben uns noch ein schönes Wochenende gemacht. Also ich war da auf der Champs-Élysées, aber ich bin halt nicht mit Fahrrad drüber gefahren.
Gibt es von der Tour irgendeine Erinnerung, die sich so eingebrannt hat bei dir, weil sie so besonders war?
Klar, was raussticht vom Sportlichen, ist es sicherlich der erste Sieg mit Caleb. Also für Caleb war es der erste Sieg 2019. War eh eine super Tour mit noch Abschlusssieg auf der Champs-Élysées halt. Also die ganze Tour an sich lief einfach nahezu perfekt. Ich glaube, mich hat es sogar einmal erwischt, dass ich doch mal gestürzt bin. Ansonsten war auch meine erste Tour, war in der ersten Woche Etappe 5 oder 6, war eine Roubaix-Etappe und da habe ich es dann in die Gruppe geschafft. Also war schon so irgendwie ein bisschen Ziel, ich sage, okay, manchmal guckt man sich ja den Plan vorher an, so, die oder die Etappe könnte vielleicht passen und Roubaix oder die flache Kurs mit dem Pflaster liegt mir und habe halt noch einen Tag vorher gesagt, zu Judith, glaube ich auch, ja, morgen sieht er mich dann als Großaufnahme im Fernseher wahrscheinlich. Und hat dann auch geklappt. Also ich hatte irgendwie einen Lucky Move. Also einmal gar nicht viel angesetzt, irgendwie mit zu attackieren, aber dann ja, waren irgendwie die 4, 5, 6 Mann schon weg. Ich konnte noch dazu und dann habe ich meine, ja, in der ersten Tour, irgendwie in der ersten Woche auch schon diesen Spitzengruppenerlebnis gehabt. Was halt auch, klar, du bist den ganzen Tag im Fernsehen, die Kamera ist drauf und kannst es ein bisschen mehr genießen, weil du nicht so einen Stress hast wie hinten im Feld.
Hast du eigentlich die Netflix-Tour-Doku geguckt, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist, vor ein paar Monaten? Ja. Und wie war das so für dich?
Natürlich nicht ganz neu. Ich weiß ja, wie es so ungefähr abhört.
Stimmt. Ja. Das ist schon eine Frage. Du fragst einen, der dabei war.
Aber sicherlich, also interessant. Ich habe nichts anderes gehört von Außenstehenden, die irgendwie noch keine Tour geguckt haben und dann aber, nee, musste gucken, eine tolle Doku halt vor der Tour und dann waren sie wirklich heiß. Also war ein Volltreffer. Es hat bestimmt einige mehr an den Fernseher gelockt. Sind einfach interessante Einblicke. Ist sicherlich auch ein bisschen Hollywood oder ein bisschen Dramatik dazu und ein bisschen anders vielleicht zusammengeschnitten, wie es war, um das halt alles ein bisschen dramatischer wirken zu lassen. Aber dennoch ist ja was Wahres dran an all den Geschichten und Bildern. Und auch trotzdem war es für mich interessant, halt in die Teams, die da begleitet wurden, mal tiefere Einblicke zu haben. Also man kennt sein eigenes Team, weiß, wie es da ist und denkt vielleicht, wenn es so ein Probleme gibt, oh, die anderen haben das auch nicht oder haben das bestimmt nicht. Aber ich glaube, jedes Team hat irgendwo kleine Problemchen. Man sieht halt davon nur nichts, wenn man nicht so eine Doku hat.
Aber sowieso Radsport ist ja gerade so auf dem aufsteigenden Ast, ne? Extrem viele Leute kaufen sich Rennräder, schwingen sich da drauf. Die Unterhaltungsindustrie ist dabei, diese Netflix-Doku. Am 28. November startet dann die Jan-Ulrich-Doku bei Amazon. Hast du da Bock drauf, so dahinter die Kulissen zu gucken bei Jan? Oder kennst du da sowieso alles schon?
Nee. Nee, habe ich definitiv Interesse. Also bin gespannt. Ich glaube, so ein paar Einblicke oder Einschnitte gab es ja schon mal im Vorfeld. Oder es ging um andere Dokus, aber man hat ja schon das eine oder andere ja von ihm jetzt mal gehört im letzten Jahr, in den letzten 1-2 Jahren. Aber nein, ich werde es mir auf alle Fälle angucken, weil in der Zeit, wo er halt, sag ich mal, erfolgreich war, war das halt mein, also nicht mein Idol. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt immer so Ulle-Fan war oder wie Ulle sein wollte, vielleicht eher wie Zabel, weil ich überhaupt mich nie als Bergfahrer gesehen, aber es war halt die Zeit, wo ich angefangen habe mit Radsport. Und dann, oder zu Sportschule gegangen bin, sagen wir mal so. Und da war halt bei uns in Deutschland natürlich gerade Fahrradfahren ganz groß im Kurs. Und also irgendwo hätten wir die nicht gehabt und vielleicht hätte ich gar nicht so ein großes Interesse gehabt. Von daher war das die Generation schon noch oder die Zeit, die dazu geführt hat, dass ich auch Lust auf Fahrradfahren hatte und vielleicht in weiter Ferne auch mal das Ziel hatte, Profi zu werden und die Tour zu fahren, was mir dann ja viele Jahre später auch geglückt ist.
Nochmal eine letzte Frage. Zu den Profirennen bei der Vuelta, hat es jetzt Jumbo Visma geschafft, 3 Fahrer aufs Treppchen zu bringen. Ist das jetzt vorbei mit den spannenden Rennen für die nächsten Jahre? Das war ja, was sagst du dazu? Wie kommt sowas zustande? Ist das ein Glück gewesen?
Also Glück ist es sicherlich nicht. Aus Jumbo-Visma-Sicht war es wahrscheinlich eine glückliche Fügung, dass sie einfach die besten 3 nochmal an den Start geschickt haben. Ich meine, die hatten alle schon, also mindestens eine Rundfahrt in den Beinen, haben auch schon die anderen Rundfahrten jeweils gewonnen und sicherlich war es der Ansporn vielleicht als erstes Team, glaube ich, in der Geschichte halt alle 3 Rundfahrten zu gewinnen, aber nicht unbedingt mit dem Ziel jetzt auch noch Platz 1, 2, 3 zu belegen. Dass sich das dann so ergeben hat, ja, sie haben die 3 stärksten Fahrer halt am Start gehabt, die anderen Teams hatten jetzt nicht die Schwächsten mit, aber die hatten jetzt auch nicht die Stärksten mit. Also es hat nun mal ein Tadej gefehlt und weiß jetzt gar nicht, wer beim Giro noch so auf dem Podest war, wer da vielleicht noch gefehlt hat. Remco hat irgendwann ja einen schlechten Tag gehabt und dann halt umgelegt und ist dann eher auf Etappen gefahren. Also es waren dann halt nicht mehr die Top-Konkurrenz da. Und war mal beeindruckend, es war halt trotzdem irgendwie spannend, weil dann auch dort, wenn es dort eine Doku geben würde oder auch eine Begleitung, wäre sicherlich spannend, was da so dann doch intern jetzt nach und nach kommen mal ein paar Geschichten raus und man sieht immer wieder mal News, dass es da doch irgendwie ja vielleicht nicht so zuging wie geplant, dass dann vielleicht doch mal attackiert wurde, obwohl es nicht hätte sein sollen. Also irgendwo war es ja auch spannend anzusehen. Nur dass die dahinter leider, also vielleicht hat jeder noch gedacht, na, wird das doch noch verlieren? Wird das noch verlieren? Muss das noch hergeben? Muss das wieder abgeben? Oder gönnen sie es ihm? Aber es wird sicherlich, kann ich jetzt nicht versprechen, aber nicht normal passieren. Also ein guter Grund ist schon, dass Roglic nächstes Jahr nicht mehr dabei ist. Also dann haben sie dem wieder mehr als Gegner. Und auch mal so ein Triple zu machen, ist sehr unwahrscheinlich. Kann vorkommen, aber es gab es noch nie, würde ich sagen. Und mal sehen, wann es das nächste Mal passiert. Aber Roglic hat sich jetzt abgegrenzt, ist dann bei Bora. Schön für Bora, sicherlich. Gut aus deutscher Sicht. Vielleicht haben wir ja dann einen, der die Tour gewinnen kann, zumindest aus dem deutschen Team heraus.
Das wäre natürlich eine ganz feine Sache. Sag mal, jetzt wo wir hier so einen Radprofi haben, wollen wir jetzt auch wissen, wie viele Fahrräder stehen denn in deiner Garage rum? Mhm. Und was sind das alles für Fahrräder?
Gar nicht so viele. Ja, denken wir mal. Also ich kenne bestimmt ein paar Profis, die ein paar Mehrräder haben, die irgendwo sich von jedem Jahr mal eins haben zurückstellen lassen oder haben das halt gekauft oder bekommen. Aber letztendlich habe ich gar nicht so viele Räder zu Hause. Mein Trainingsrad, das ist zu Hause und ein aktuelles Mountainbike, was als Stadtrad oder auch mal als Trainingsrad dient im Winter, wenn man dann doch mal Offroad unterwegs ist. Und so als Sammlung habe ich nur das Rad aus den IRM-Zeiten, wo ich halt die Giro-Etappe gewinnen konnte. Das habe ich mir damals halt als Erinnerung andenken gekauft und mein Rad von Peking damals noch, 2008, das Bahnrad. Also das sind so eigentlich die einzigen zwei Räder, die dort rumstehen und nicht benutzt werden, aber sonst sind es gar nicht so viele, also vier würde ich sagen.
Roger hat die wenigsten Räder von allen, die wir jemals als Gast im Studio hatten. Das ist unglaublich.
Aber dafür die Räder mit den meisten wichtigen Siegen.
Genau, die Räder.
Die berühmtesten Räder. Du hast gerade gesagt, kaufen. Ich habe das schon öfter mal gehört, dass Profis heutzutage ihre Räder, also natürlich von den Teams gestellt bekommen, aber wenn sie die gerne nach der Saison haben möchten, dass sie die kaufen müssen. Wie funktioniert das?
Oh, es ist schon gang und gäbe, dass halt die, also sie kriegen ja die Räder meist von den Herstellern und zum Ende der Saison werden die halt aussortiert. Sage ich mal, das Wettkampfrad wird meist als Trainingsrad durchgegeben für die nächste Saison. Wenn sich natürlich nichts ändert an Komponenten oder Hersteller, dann nimmt man meist die Wettkampfräder als Trainingsräder oder vielleicht sogar die Ersatzräder als Trainingsräder, weil die natürlich noch am besten Zustand sind. Aber so Trainingsräder werden dann halt für einen schmalen Taler nochmal irgendwie aufgearbeitet, vielleicht nochmal eine Kette gewechselt und dann mit oder ohne Laufräder halt an, ja, zum Verkauf freigestellt. Und dann können halt so Virgil wie auch andere Fans, also jetzt bei Lotto war es so, die haben es dann wirklich offiziell bei Ridley auf der Homepage dann halt die Teamräder verkauft. Mit halt Namen, von wem das ist und auch solch besondere Räder, also mit einer besonderen Lackierung. Degenkolb hatte damals eine besondere Lackierung oder Tim Valens, als er bei der Tour das Bergdeko, da gab es ja dann auch mal besondere Lackierungen, besondere Rahmen. Und die sind dann schon heiß begehrt. Die werden dann vielleicht doch nicht ganz so billig rausgegeben. Aber in der Regel kann man ja einen guten Preis machen, wenn man dann eben das Ersatzrad dann erwischt, was vielleicht das ganze Jahr nur auf dem Dachgarten stand und so gut wie nie benutzt wurde, dann kriegt man da schon noch ein fast neues Rad für halt ein bisschen besseren Preis.
Müssen wir mal gucken, ne? Ach nee, geht ja nicht bei dir. Du fährst ja nur Bianchi. Türkis. Er fährt nur Türkis. Ja.
Hätte ich bei Jumbo Visma vor ein paar Jahren mal anklopfen müssen.
Ja.
Aber sag mal, Roger, hast du keinen Graveler zu Hause? Sowas hat da mittlerweile auch jeder.
Hatte ich mal, habe ich aber verkauft, ehrlich gesagt, vor 2 Jahren.
Kein Bock?
Ein Scottrad. War okay, ich bin mit dem auch gern gefahren, aber ich bin eher der Mountainbike-Typ. Auch wenn bei uns in Berlin, okay, Potsdam, Kleinmachnow, wie auch immer, so ein bisschen mehr die Cross-Szene beherrscht. Ja. Und ich auch mit Kollegen dann, ob jetzt mit dem Paul Voss oder Philipp Weizmann leben, wenn der nochmal rauskommt, jetzt im Winter, fahre ich lieber mit meinem Mountainbike mit, als mit einem Cross- oder Gravelrad.
Jetzt bist du schon so viele Jahre unendliche Kilometer Rad gefahren. Hattest du mal so eine Phase, wo du gesagt hast, heute habe ich keine Lust, diese Woche habe ich keine Lust. So richtig, wo du es auch mal an den Nagel hängen wolltest oder so? Gab es sowas mal?
Nee, noch ehrlich gesagt nicht. Also mal einen Tag, klar, gibt es mal Tage, wo man entweder kaputt ist vom Training, eigentlich müsste, aber irgendwie sagt, nee, geht nicht. Aber dann kann man auch ganz normal kommunizieren mit dem Trainer und dann sagt er halt, ja, okay, wenn du dich jetzt wirklich so kaputt fühlst, dann lass halt, mach halt frei, dann macht das Training auch keinen Sinn. Aber dann gibt's klar im Winter viele Tage, wo es draußen nicht gerade einladend ist zum Radfahren, aber irgendwann ist man ja Profi gewesen oder ist Profi und man hat ja ein Ziel und dann muss man sich halt doch ein bisschen dazu zwingen, aber es macht ja nicht immer so viel Spaß wie halt im Sommer. Aber so eine längere Phase, wo ich wirklich dachte, nee, ich will nicht mehr, reicht jetzt, gab's noch nicht.
Beeindruckend. Auf jeden Fall.
Ja, bei so einer langen Karriere auf jeden Fall. Und vor allem, du hast ja immer noch Bock und willst bis 50 weiterfahren. Das finde ich gut.
Richtig.
Super, dann danken wir dir, Roger. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Gerne. Bedanke mich auch für die Einladung.
Und jetzt gibt es bei dir Nudeln oder was?
Ja, ich habe nicht mehr viel anderes. Also gestern sind wir essen gegangen. Der Schrank, also ich habe ein paar Nudeln gekauft am Anfang. Ich habe da noch eine Packung. Also ich denke, auch wenn morgen Ruhetag ist, habe ich mir noch eine Portion Nudeln nochmal verdient und mache halt Resteverwertung. Ist nicht mehr viel da. Simpel, Nudeln, Olivenöl, Käse und fertig.
Ja. Super, danke dir, Roger.
Danke, ciao.
Tschüss.
Und bevor wir Tschüss sagen, machen wir noch Platz für unsere Lieblingsrubrik. Wir lassen uns Fragen beantworten zum Thema Straßenverkehr.
Und wir geben ab an die Fahrradstaffel der Berliner Polizei.
Radregelkunde. Mit der Fahrradstaffel der Berliner Polizei.
Liebe Fahrradstaffel, ich habe einen etwas kuriosen Fall, der auch nicht aus Berlin stammt, sondern von euren Kollegen aus München. Mich würde trotzdem eure Einschätzung dazu interessieren. Folgendes hat sich bereits 2010 zugetragen. Ein Freund von mir fährt nach dem Besuch des weltberühmten Oktoberfestes mit dem Fahrrad vom Platz des Oktoberfestes, biegt rechts ab und überfährt eine rote Ampel. Die Kollegen der Münchner Polizei stellen ihn daraufhin und führen eine Promillekontrolle durch. Dabei werden 2,18 Promille festgestellt. Daraufhin wird er verdonnert, über 2.000 Euro Strafe zu zahlen und bekommt ganze 9 Punkte in Flensburg. Und muss sich nach richterlichem Beschluss einer MPU unterziehen, weil eine Neigung zur Trunksucht bei ihm festgestellt wird. Da er sich der MPU verweigert, wird ihm 2011 dann ein richterlicher Beschluss zugestellt, der ihm das Führen von Fahrzeugen ohne Fahrerlaubnis untersagt, sprich Fahrräder. Diese Untersagung bezieht sich auf den Zeitraum, bis er 100 Jahre alt ist, also quasi ein lebenslanges Fahrverbot. Das Ganze ist jetzt 12 Jahre her und ich mache mich immer noch lustig über meinen Freund, weil ich denke, das kann einfach nicht richtig sein, das muss ein Druckfehler sein. Mich würde interessieren, was ihr von der Berliner Fahrradstaffel zu diesem Fall sagt. Vielen Dank.
Liebe Radelnden, bis 1,6 Promille darf man in Deutschland unterwegs sein. Allerdings sprechen wir bei 0,3 Promille gepustet schon von einer relativen Fahruntüchtigkeit. Wenn dann Unfälle oder Fahrfehler passieren, geht es auch mit einer Strafe einher. Also die bayerische Polizei hat erstmal nichts falsch gemacht, haben das anständig abgearbeitet, so wie wir das auch sehen. Allerdings darf eine Fahrerlaubnisbehörde kein Fahrverbot für Fahrräder und E-Scooter verhängen. Dieses kam in diesem Jahr im Juni 2023 raus vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Das besagt, dass eine Fahrerlaubnisbehörde dies nicht verbieten darf. Das, was dann danach kam, also von der Justiz, 9 Punkte und er darf erst wieder fahren, wenn er 100 Jahre alt ist, hört sich sehr komisch an. Das haben wir so hier nicht erlebt in Berlin und mit meiner fast 30-jährigen Berufserfahrung habe ich das noch nie gehört. Also 3 bis 5 Punkte und dann muss es einhergehen mit einer Straftat, dann kann man von mehreren Punkten reden, die in Flensburg verhängt werden, aber 9 Punkte sehen wir hier als sehr, sehr hoch an. Ja, das ist erstmal das, was wir dazu sagen können. Wie gesagt, ein Fahrverbot für Fahrradfahren darf eine Fahrerlaubnisbehörde nicht verhängen. Das ist Fakt.
Radregelkunde mit der Fahrradstaffel der Berliner Polizei.
So, wieder was dazugelernt. Sehr gut. Das finde ich ja toll am Bikers Paradise Podcast. Man kann immer was dazulernen. Für uns bleibt dann noch zu sagen, bitte folgt diesem Podcast bei Instagram, bei euren Podcast-Anbietern, denn wir haben ja keinen großen Sponsor dahinter. Wir brauchen eure Likes, eure Abonnements.
Und vor allen Dingen, jede Woche gibt's was zu gewinnen. Nicht verpassen. Guckt bei Insta. Wir hauen den heißen Scheiß raus. Vor Weihnachten.
Vergangene Woche hatten wir die geilen Winterschuhe von Northwave. Dann haben wir noch Brillen. Wir haben Helme und heute ist dabei ein toller Bag.
Und zwar der Sling Bag von Chrome Industries. Alle, die Ahnung haben, wissen, es ist die Kultmarke unter den Messenger-Bags aus USA. Und das ist wirklich ein brandneues Modell. Der ist ziemlich groß. Da geht alles rein, was du brauchst für deinen heißen Fahrradritt durch die Stadt.
Alex, du hast ja auch einen Bag von denen. Ich glaube, da kannst du einen ganzen Umzug mitmachen, ne?
Ich finde das so geil. Ich liebe das Ding. Das ist die XXL-Variante. Aber ich meine, die Sachen von Chrome Industries sind einfach gebaut für die Benutzung jeden Tag irgendwie. Also die sind unzerstörbar. Und natürlich das kennst du das Kultmarkenzeichen von Chrome Industries?
Nein.
Das ist die Auto-Fahrradschnalle vom Sicherheitsgurt.
Ah, okay.
Die haben diesen Buckel, den haben die immer vorne dran. Sieht extrem sexy aus.
Ihr macht mit bei Instagram. Also klickt euch rein. Dankeschön und auf Wiedersehen.
Bis Danny.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.